Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, heißt es in Römer 6,23. Mit dieser Aussage sind nicht nur Kapitalverbrechen gemeint, schwere Verbrechen, Mord oder Raub, sondern jede Sünde ist damit gemeint. Klein oder groß ist gleich. Denn jede Sünde bedeutet Abkehr von Gott. Und Abkehr von Gott bedeutet Abkehr vom Leben. Aber was bedeutet eigentlich Leben? Leben, menschliches Leben, ist ja mehr als nur existieren, wie es eine Pflanze tut. Es geht auch über das tierische Leben hinaus, weil Menschen sich im Allgemeinen Gedanken über die nähere, aber auch über die fernere Zukunft machen. Und ich schätze, so ziemlich jeder geistig gesunde Mensch hat sich gefragt, was ist nach dem Tod? Die Antwort sind vielfältig. Nach dem Tod kommt nichts mehr, sagen die einen. Wiedergeburt in einer anderen Gestalt, sagen andere, bis Himmel und Hölle, an was wir glauben. Die meisten Menschen aber glauben an ein Leben nach dem Tod. Und die meisten dieser Menschen haben ein falsches Bild von diesem Leben, da sie glauben, dass ihr Leben in dieser Welt eigentlich gar nicht so schlecht war und sie sind der Meinung, Gott muss mich eigentlich annehmen. Denn ich habe ja mehr Gutes getan als Schlechtes, oder? Ich meine, das können wir, denke, für die meisten Menschen unterschreiben, dass sie eigentlich mehr Gutes tun als Böses. Und wenn sie was Böses getan haben, dann war es ja wirklich nicht so tragisch nach unserem Dafürhalten, nach unserem menschlichen Dafürhalten. Andere Spötter vor allen Dingen meinen vielleicht, in der Hölle, da wird es schon nicht so schlimm sein. Ich habe mal einen gehört, ein Katholik, er sagt, ach, die Hölle, da kann man immer schön Würstchen braten. Das ist Verharmlosung aufs Äußerste. Das ist schon nicht mehr witzig. Ja, wie schlimm es in der Hölle wirklich sein wird, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass da nicht sein wird die Liebe Gottes. Diese Liebe, die in dem Wirken unseres Herrn Jesus Christus richtig offenbar wurde, wird es in der Hölle nicht geben. Diese Liebe, die uns Menschen noch immer die Möglichkeit gibt, uns mit dem Schöpfergott zu versöhnen, indem wir seine Gnadengabe annehmen, dass er, Jesus Christus, der Sohn für uns gestorben ist, am Kreuz auf Golgatha. Er hat den Lohn der Sünde entgegengenommen. Er hat ihn bezahlt. Und das, obwohl er keiner Sünde schuldig war. Man hat bei ihm nicht nur keine Sünde gefunden, sondern er war gar keiner Sünde schuldig. Völlig unschuldig. Das kann kein Mensch von sich behaupten. Und wie schlimm dieser Lohn war, können wir schon erahnen, wenn wir uns an die letzten Predigten über die Gefangennahme, die falschen Anklagen und falschen Zeugnisse, Zeugen, die Verurteilung durch den Hohen Rat der Israeliten und letztendlich die Auslieferung an die Heiden in Person von Pilatus und seinen Folterknechten erinnern. Ein Mörder bekommt Amnestie und der völlig Unschuldige das Urteil, das für diesen Menschen bestimmt war. Tod am Kreuz. Wie schnell alles vollzogen wurde, ist schon verwunderlich. Denn von der Gefangennahme im Garten Gethsemane bis zur Kreuzigung sind es keine 6 Stunden. Aber das ist nicht nur der Wille der Priesterschaft, Jesus so schnell wie möglich zu eliminieren, sondern es ist Gottes Zeitplan, der auf das Genaueste eingehalten werden soll. Ein Plan, den Gott selbst schon vor Grundlegung der Welt erdacht und entwickelt hat, um uns Sündern die Möglichkeit zu geben, unserer Bestimmung gerecht zu werden, nämlich Gott zu lieben und zu ehren. Lesen wir Markus Kapitel 15 von 21 bis 32. Ich werde aber nur die Verse bis einschließlich 28 auslegen. Aber da sie zusammengehören, möchte ich gerne den ganzen Teil vorlesen. Markus, Kapitel 15, ab 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Mit ihm ist Jesus gemeint, ja. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten den Kopf und sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise aber spotteten auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Wenn wir genau gelesen haben, stellen wir fest, dass die Kreuzigung an sich gar nicht großartig beschrieben wird. Das Augenmerk wird vielmehr auf anscheinend Nebensächlichkeiten gelenkt, wie Uhrzeit, Mitverurteilte oder was mit Jesu Kleidern geschah. Aber das sind keine Nebensachen. Das ist die Hauptsache. Die unbeschreiblichen Schmerzen, die Jesus erleiden musste, die körperlichen Qualen, das ist nebensächlich. Bei Johannes gibt es einen Vers über die Kreuzigung, Johannes 19, 18. Das sind ganze 18 Wörter, aber 4 Verse über die Inschrift, über die Tafel, die Pilatus über Jesus anbringen ließ. 89 Wörter. Wir sehen also, die Bibel, sie legt das Augenmerk auf etwas anderes, als wir erwartet hätten, oder? Damit kein Missverständnis aufkommt. Die Kreuzigung ist wichtig. Aber Gott waren die Geschehnisse neben der Kreuzigung und natürlich wer am Kreuz hing, sehr viel wichtiger. Gott geht es nämlich um den Weg zum Kreuz, Punkt 1, um die Geschehnisse am Kreuz, das ist mein zweiter Punkt, und um die Personen am Kreuz. Die Kreuzigung Jesu zeigt letztendlich die Barmherzigkeit Gottes uns Menschen gegenüber. Denn alles war geplant und es ist in der Schrift prophezeit worden. Es war kein Zufall, es war kein Plan B, es war vorbestimmt. Aber immer, dass nicht die Personen fest waren, so dürfen wir die Vorbestimmung nicht verstehen, sondern jeder hatte noch seinen eigenen Willen, Ja oder Nein zu dem Ganzen zu sagen. Jesus betete in Gethsemane: Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hätte Nein sagen können, aber was sagt er? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es war also sein freier Wille, ans Kreuz zu gehen. Der Weg zum Kreuz. Schon dieser Weg zum Kreuz zeigt Gottes Barmherzigkeit. In Vers 21 lesen wir: Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Was ist daran, eines anderen Last zu tragen, barmherzig, wird sich jetzt der ein oder andere fragen. Ich meine, das ist ja okay, Nächstenliebe oder so, aber das ist ja keine Barmherzigkeit. Und vor allen Dingen, ist es barmherzig für den, der getragen hat? Ja, es ist Barmherzigkeit. Auch wenn es nicht vordergründig das Tragen ist, um was es geht, sondern um die Person Simon von Kyrene. Dass Simon von Kyrene hier namentlich genannt wird, ist besonders durch die Nennung der Namen seiner Söhne schon besonders. Denn normalerweise werden ja die Vatersnamen genannt und nicht die Namen der Söhne als Erkennungszeichen. Simon war ein Jude aus Kyrene, das liegt in heutigen Libyen. Ich weiß nicht, ob diese Stadt noch besteht, das ist nicht wichtig. Und weil Simon ein häufiger Name in Israel war, brauchte man einen Erkennungsnamen, einen Nachnamen sozusagen, Simon aus Kyrene. Da seine Söhne nicht jüdische Namen hatten, Rufus und Alexander, lässt darauf schließen, dass Simon eine Nichtjüdin, also eine Heidin, geheiratet hat. Wir haben das heute schon gehört, das ist nicht immer gut. Zudem aber war auch der Name Rufus nicht so häufig im Heidentum. Dass Markus hier aber den Zusatz der Namen der Söhne Simons gibt, das ist eben auffällig. Wie gesagt, normalerweise wird immer der Vatersname oder sonstiger Ahnen genannt. Aber wir dürfen nicht vergessen, an wen Markus dieses Evangelium gerichtet hat. Es ist nämlich an die Römer gerichtet. Und genau, weil, wenn wir den Brief von Paulus an die Römer uns vorstellen oder wenn wir dann lesen, dann lesen wir eine Stelle, wo es heißt, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Römer 16, Vers 13. Wie gesagt, Rufus ist kein häufiger Name. Die Frau und die Kinder des Simon von Kyrene sind offensichtlich an Jesus gläubig geworden. Und zwar bevor Paulus sie getroffen hat. Sonst hätte er ja die Frau nicht Mutter genannt, wenn er sie zum Glauben geführt hätte. Und somit sind Rufus und Alexander und die Mutter für Markus Zeugen geworden in der römischen Gemeinde. Es ist ein indirekter Aufruf in seinem Bericht, diesen Bericht zu überprüfen, wie er sich mit der Kreuzigung verhalten hat. Ob Jesus wirklich so zerschlagen war, dass auf seinem Rücken die Striemen waren. Er sagt zu den Römern, Leute, fragt den Rufus, sein Vater hat das Kreuz getragen, den Querbalken, nicht das ganze Kreuz, das hat niemand getragen. Ihr habt einen Zeugen. Und daran sehen wir, dass die Evangelien nicht einfach ausgedacht sind. Sie sind keine Geschichte, eine Nacherzählung, sondern es sind Tatsachenberichte. Auch ich habe etwas über den Krieg erfahren, über den Ersten Weltkrieg, über den Zweiten Weltkrieg. Habe ich ihn erlebt? Nein, aber meine Oma, alle beide. Und sie hat mir erzählt, wie es war. Und sie hat mir auch erzählt, warum sie Hitler mochte, weil er die Kinder gestreichelt hat. Sie war nicht politisch. Aber so versteht man dann, wie man einem solchen Menschen hinterherrennen kann. Weil er wusste, wann man was tut, damit das Volk ihn als liebenswerten Menschen sieht. Dass Simon den Balken des Kreuzes tragen muss, das hat ihm bestimmt nicht gefallen. Sie mussten ihn ja schließlich unter das Kreuz zwingen. Aber Jesus hat einen bleibenden Eindruck auf ihn hinterlassen. Das Kreuz an sich drückt nieder, aber die Botschaft von dem Kreuz auf dem Gang zur Hinrichtung war befreiend. Befreiend von der Sünde, denn da stirbt einer an meiner Statt und nimmt auf sich, was ich verdient habe. Und diese Botschaft gilt allen, egal ob Jude oder Heide, und das über Generationen hinweg. Hast du die Befreiung schon angenommen? Simon hat diese Befreiung angenommen. Jedem, wird sie angeboten, aber nicht jeder nimmt sie an. Viele Menschen konnten die Kreuzigung erleben, weil diese Art der Strafe als Abschreckung dienen sollte. Frei nach dem Motto, bestrafe einen und erziehe Tausende. Darum war die Kreuzigung nicht auf einem hohen Berg, sondern an einer belebten Straße, wo viele Menschen lang gingen. Aber damit hält Markus sich nicht lange auf. Markus geht gleich zu den Geschehnissen am Kreuz über. Vers 23. Und sie gaben ihm Myrrhewein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Myrrhe, das kennen wir doch irgendwoher, oder? Geschenk Jesu von den Weisen aus dem Morgenland. Damals habe ich mal eine Auslegung gehört und sie sollte schon ein Sinnbild darauf sein, dass Jesus zu leiden hat. Denn Myrrhe ist bitter. Es ist sicherlich, Myrrhe ist getrockneter Saft aus der Rinde eines arabischen Balsambaums und diente gewöhnlich als Weihrauch. Es sollte auch gut riechen. Es sollte auch Freude machen. Duftkerzen kennen wir auch. Sie machen eine Wohnung heimisch. Nun wurde dieser Myrrhewein oder dieses Getränk mit Myrrhe vermischt. Dadurch wurde das Getränk bitter. Aber es war nicht der Grund, dass es bitter war, sondern Myrrhe hatte auch eine beruhigende, eine betäubende Wirkung. Also sozusagen eine Art Narkotikum. Es sollte die Qualen der Gekreuzigten lindern, nicht so schwer empfindbar machen. Das waren aber sicher nicht humane Gründe, sondern es ist eher zu vermuten, dass der Todeskampf verlängert werden sollte, um so eine größere Abschreckung zu erzielen bei den Menschen, irgendetwas gegen das Römische Reich zu unternehmen. Dass bei Matthäus anstatt Myrrhenwein Galle steht, ist kein Widerspruch, denn das hebräische Wort kann sowohl für Galle als auch für Wermut, der ja auch bitter ist, übersetzt werden. Aber warum, und das ist viel wichtiger, nahm Jesus diese Erleichterung nicht an? Warum hatte er nicht gesagt, okay, ein bisschen Erleichterung, nicht ganz so viele Schmerzen, denn das würde ihn noch erwarten. Also die Schmerzen jetzt wollte ich schon nicht haben, aber das, was kam, war noch schlimmer. Jesus wollte alles bei vollem Bewusstsein erleben. Sein Geist sollte durch nichts betrübt sein. Erst wenn wir die anderen Evangelisten lesen, bekommen wir ein besseres Bild über das, was der Herr noch am Kreuz tat. Das waren Taten der Fürsorge für seine Mutter und dass er sie in die Obhut des Johannes gab. Die Zusage des Paradieses für den Mitgekreuzigten, aber auch das Gebet für seine Peiniger und Spötter. Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Das alles tat er unter Schmerzen, aber bei klarem Verstand. Er nahm alles auf sich, ohne sich selbst etwas Linderung zu schaffen. Jesus trank den Zornesbecher völlig aus. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, ist der nächste Vers 24. Mehr steht nicht da über die Kreuzigung. Weder bei Matthäus oder Johannes, nicht einmal bei Lukas, dem Arzt, der ja sonst etwas genauer ist. Wir erinnern uns das Gebet von Gethsemane. Er schwitzte Blutstropfen oder Schweiß wie Blutstropfen. Das lesen wir auch bei keinem anderen. Es gibt viele Bücher über die Kreuzigung, Entstehung und Anwendung aus den verschiedensten Blickwinkeln. Es gibt Bücher darüber aus der Sicht der Mediziner, wie Jesus leiden musste. Aber in allen Evangelien steht nur, er wurde gekreuzigt, sie kreuzigten ihn. Nichts über, wie es zugegangen ist. Man hat das Gefühl, die Evangelisten berichten über eine Inhaftierung und sie sprechen über das Zuschlagen einer Kerkertür. Denn es ist eben nicht die Hauptsache die Kreuzigung. Denn Kreuzigung war etwas Alltägliches im Römischen Reich. Entlaufene Sklaven wurden gekreuzigt. Nach dem Spartakusaufstand 70 vor Christus wurden 6000 Sklaven entlang der Via Appia zwischen Rom und Capua hingerichtet. Das sind ungefähr 200 Kilometer Strecke. 70 nach Christi wurden täglich hunderte Menschen gekreuzigt in Israel. Das waren so viele, dass es nachher an Holz fehlte. Kreuzigung war ein ständiger Begleiter im Altertum. Es ist nichts Besonderes, möchte man sagen. Für uns schon, weil wir damit gar nicht umgehen können. Aber damals war es nicht der Kreuzestod, der besonders war, sondern der, der am Kreuz hing. Und das war Jesus Christus. Und um den geht es. Teilten sie, denn im weiteren Vers 24 geht es schon weiter. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Ist das wichtig? Ja, es ist wichtig. Denn wenn auch die Kreuzigung nur als eine Art Zeitmarke scheint, so lesen wir schon etwas über die Kleider. Aber dazu gleich mehr. Den Soldaten am Kreuz der Verurteilten war es gestattet worden, und das war so Usus, so Gebrauch, die Kleider der Gekreuzigten unter sich aufzuteilen. Es war sozusagen ein Zusatzeinkommen. Jetzt wird auch klar, warum sie Jesus die Kleider ausgezogen haben, bevor sie ihn geißelten. Denn sie wollten nicht, dass sie durch die Peitschen zerrissen werden oder mit Blut besudelt werden. Im guten Zustand konnten sie die Kleider nämlich viel besser verkaufen, mehr Geld dafür bekommen. Es war ja nicht nur für den eigenen Nutzen. Und warum wurde das losgeworfen? Das lesen wir bei Johannes im Kapitel 19, die Verse 23 bis 24a. Dort steht nämlich: Als nun die Kriegsknechte Jesu gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören sollte. Aber das Eigentliche ist die Erfüllung der Schrift, der Prophetie aus Psalm 22. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und werfen das Los über mein Gewand. Psalm 22, 19. Ein Psalm, der auf Christus gedeutet wird. Aber auch etwas anderes fällt auf. Denn Daniel schreibt in Kapitel 9, Vers 26: Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Nichts blieb Jesus. Jesus hatte man alles genommen, selbst die Kleider, die er auf dem Leib trug. Obergewand, Gürtel, Schuhe, Untergewand, vielleicht noch eine Kopfbedeckung. Man sagt, mit dem, was man in die Welt gebracht hat, scheidet man aus der Welt. Mit nichts. Das wird hier deutlich. Aber Jesus hingegen hat alles in die Welt gebracht. Alles ist durch ihn geschaffen. Aber man hat ihm beim Sterben nicht einmal ein Unterhemd gelassen. Er sollte bis auf das Äußerste gedemütigt werden. Das ist die Botschaft. Er hat alles auf sich genommen. Selbst die Stunde der Kreuzigung hält Markus fest. Es ist nämlich die dritte Stunde. Und das ist auch nicht nur eine einfache Zeitmarke, sondern diese Stunde hat Bedeutung. Die dritte Stunde, das entspricht ungefähr nach unserer Zeitrechnung 9 Uhr morgens. Da Johannes schrieb, dass Jesus um die sechste Stunde vor Pilatus geführt wurde, das liegt an der unterschiedlichen Zeitrechnung. Die Israeliten zählten den Tagesanfang ab 6 Uhr morgens. Die Römer dagegen zählten ab Mitternacht, so wie wir es tun. Also für die Juden begann der Tag um 6 Uhr morgens Und für die Römer begann der Tag um 0 Uhr, Mitternacht, wie bei uns. Und dann ist die sechste Stunde 6 Uhr, wie bei den Juden. Der Zeitpunkt ist aber deshalb so wichtig, weil im Jerusalemer Tempel zu dieser Uhrzeit das Räucherwerk durch die Priester dargebracht wurde. Schon in 2. Mose 37,7 lesen wir davon. Und Aaron soll, es ist ein Auftrag Gottes, wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern, auf dem Räucheraltar. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Das Wort für räuchern bedeutet die Ergebenheit unseres Herrn, die darin bestand, dass er sich selbst in den Tod gab. Es war freiwillig, um den Willen Gottes zu erfüllen. Ein lieblicher Geruch. Das ist das, was Gott haben möchte. Freiwillig, aus Liebe zu ihm, seinen Willen tun. Das ist ihm der liebliche Geruch. Und das sollte durch Räucherwerk verdeutlicht werden. Und dieser liebliche Geruch steigt zum Wohlgeruch zu Gott auf. Aber das tägliche Morgenbrandopfer wurde ebenfalls um diese Zeit dargebracht. Und das Brandopfer war ein freiwilliges Opfer. Und dieses Brandopfer sollte auch täglich, jeden Tag, morgens und abends dargebracht werden. Jesus Christus ist dieses Brandopfer. Er hat sich freiwillig Gott geopfert als das Sühnopfer für die Sünde, für deine und meine Sünden. Jesus war das Opfer. Und das zeigt auch die Anklageschrift, die man über seinem Haupt anbrachte. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: der König der Juden, lesen wir in Vers 26. Zum vollständigen Titulus, so der Fachbegriff, gehört zwar außer der Schuldangabe noch Namen und Herkunft, aber bei Markus lesen wir nur die Anfangszeilen, sozusagen die Kurzform, weil allen bekannt war, was da kommt. Bei Johannes lesen wir noch über die Nörgelei der obersten Priester über diese Aufschrift. Denn sie wollten nicht, dass dort steht, König der Juden, sondern der von sich sagte, er sei der König der Juden. Aber Pilatus blieb hart. Wohl zum einen, weil er den Priester noch eins auswischen wollte, aber zum anderen, weil sie ihn genötigt hatten, einen Unschuldigen hinrichten zu lassen. Aber es zeigt auch wieder, dass eine Prophetie erfüllt wird. Wieder Daniel 9, diesmal die Verse 25 bis 26. So wisse und verstehe, sagt der Engel zu Daniel, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder aufgerichtet, und zwar in bedrängter Zeit. Und Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Wir aber predigen den Christus, den Gekreuzigten, lesen wir in 1. Korinther 1,23. Wir predigen nicht das Kreuz, wie es ausgesehen hat, ob mit Querbalken, T-förmig, X-förmig, wie auch immer. Wir predigen nicht, welche Qualen es heißt, gekreuzigt zu werden, was das bedeutet. Wir predigen den Gekreuzigten, Jesus Christus. Denn nicht das Kreuz oder die Kreuzigung ist das Wichtigste. Die Geschehnisse um das Kreuz herum verdeutlichen, wer gekreuzigt wurde und warum. Jeden, der das Alte Testament kennt, waren die erfüllten Prophetien und vor allem die Parallelen zu den Opfern vor Augen geführt worden. Psalm 22 kannte jeder. Daniel war auch nicht unbekannt. Die, die es wissen mussten, die Priester und Schriftgelehrten, wussten, wer da starb. Sie konnten es erkennen, auch jetzt noch. Nicht nur durch die Wunder, die er die Jahre zuvor gewirkt hat, auch jetzt noch im Sterben. Und Vers 27 macht dies noch einmal deutlich. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Die Mitgekreuzigten, sie waren schuldig. Sie waren zusammen mit Barabbas gefangen genommen worden. Sie waren Zeloten und rebellierten gegen die römische Herrschaft. Auch sie sind ein Symbol für uns. Denn wir haben gegen Gott rebelliert, seit wir uns selbst bestimmen wollten und uns erhoben haben, Gottes Willen zu verwerfen. Wir wollen nicht Gottes Willen tun. War einer von uns da vor seiner Bekehrung, der gesagt hat, ich will Gottes Willen tun? Nein. Und so wie Jesus anstelle von Barabbas gekreuzigt wurde, ist er auch für uns gestorben. Für unsere Sünden, für unsere Rebellion. Einer der Zweien, die mitgekreuzigt waren, gibt sogar seine Schuld zu und erkennt die Schuldlosigkeit Jesu an. Das lesen wir in Lukas 23. Und weil er die Hilfe Jesus sucht, bekommt er sie auch. Und wohl sehr viel mehr, als er erwartet hat. Er wollte vielleicht ein wenig Linderung in der Hölle haben, die ihn erwartete. Oder die er erwartete. Und er bekommt das Paradies. Das ist eine Umkehr. Das ist ein Lohn. Von dem anderen lesen wir nicht, dass er Sündenbekenntnis hatte oder diese auch nur bekannt hätte. Bei Gott gibt es keine Generalamnestie. Jeder muss sich persönlich zu Jesus wenden und zu ihm Ja sagen. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, du bist mein Erlöser. Und vor allen Dingen, ja, du sollst jetzt mein Herr sein. Dein Willen will ich tun. Es ist deine Entscheidung. Die nimmt dir kein Mensch ab. Keine Religion, kein Gottesdienstbesuch, wenn du diese Entscheidung nicht für dich triffst. In Vers 28 lesen wir einen weiteren Grund, warum alles so kommen musste. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Dieser Vers steht nicht in allen Bibelübersetzungen im Markus-Evangelium. Aber wir finden ihn bei Lukas in 22,37. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Und das ist ein Zitat aus Jesaja 53,12. Das Wort Gottes wird durch diesen Vers bei Markus also nicht verfremdet. Ob es jetzt dann gestanden hat oder nicht gestanden hat in dem Original Markus-Evangelium. Denn wir haben ja nur Übersetzungen, Abschriften. Und da kann es vielleicht auch mal vorkommen, dass jemand einen Kommentar an die Seite schrieb und ein anderer, der das dann abgeschrieben hat, in die Übersetzung bzw. in die Abschrift als Gottes Wort mit einfließen ließ. Wir wissen aber nicht, wie der Vers dorthin hinkam. Aber wir wissen, dass dieser Vers dennoch wahr ist, weil wir ihn an anderer Stelle lesen. Gott ist barmherzig. Selbst wenn du über den Herrn Jesus gespottet hast, siehe die Mitgekreuzigten, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. So wie du deine Sünden vor ihm aufrichtig bekennst, vergibt er dir. Dass dies alles schon lange vorher durchdacht ist, zeigt uns immer wieder die Erfüllung der Prophetien und insbesondere der Prophetien, die sich in Jesus Christus erfüllen. Kommen wir zum Schluss. Die Barmherzigkeit Gottes ist keine Reaktion auf die Situation, die 30 nach Christi herrschte, sondern es ist die Fortführung eines Erlösungsplanes, des Erlösungsplanes, des einzigen Planes, der uns wirklich von Sünden freimachen kann. Und dieser Plan wurde vor Grundlegung der Welt gefertigt. Dieser Plan konnte nur von einem erfüllt werden, von Jesus Christus, Gottes Sohn. Er hat alles über sich ergehen lassen und den Kelch des Zornes freiwillig angenommen und getrunken, ohne etwas auszulassen. Er ist das Brandopfer und das Räucheropfer, das Gott dem Vater ein Wohlgeruch ist. Durch Jesus wird nicht nur die Schrift erfüllt, er ist es, der uns wieder in die Stellung und in das richtige Verhältnis zum Vater bringt, als versöhnte Sünder, die den Willen Gottes wieder annehmen, als Anbeter des Schöpfers und nicht als Rebellen gegen ihn. Was haben wir dafür getan? Nichts. Rein gar nichts. Was hat Jesus getan? Alles. Sich für Jesus zu entscheiden, heißt, sich fürs Leben zu entscheiden und für die vollkommene Liebe zu entscheiden. Amen. Wir wollen uns halt zum Schluss noch einmal erheben und gemeinsam beten. Großer, allmächtiger Gott, du hast die Rettung geschaffen und durch deinen Sohn Jesus Christus vollendet. Ja, es ist vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Wir dürfen diese Gnade annehmen. Du hast uns gerecht gemacht, durch Gnade, nicht durch unsere Werke. Und das ist das Wunderbare. Wir brauchen nicht auf uns schauen, sondern wir sollen auf dich schauen. Du hast alles bereitet, du hast alles ausgeführt und wirst noch viel mehr tun. Wir danken dir dafür. Hilf uns, dass wir diese frohe Botschaft weitergeben, dass wir es mit Nachdruck tun, in völliger Liebe zu dir und zu unserem Nächsten, dass wir nichts auslassen, dass wir wirklich ganz und gar deinen Willen tun, freiwillig aus Liebe zu dir. Denn dir gehört die Liebe, dir gehört unsere Anbetung bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir gehen dann im Frieden unseres Herrn auseinander.